Es wurde spät, als Julian und Lucas in Warringham eintrafen. Schon auf der Zugbrücke hörten sie den Klang von Hämmern und Sägen und das undefinierbare Gepolter, das es auf jeder Baustelle gab. Der Haushalt war einfach zu groß geworden, um alle noch angemessen im Bergfried unterzubringen. Warringham war einer der letzten Orte in England, wo Lancastrianer Zuflucht finden konnten, und Julian hatte niemanden abgewiesen, der an sein Tor klopfte. Dank seiner Landreform, vor allem aber mit dem Wollhandel und der Pferdezucht, hatte er im Laufe der vergangenen Jahre viel Geld verdient, sodass er sich einen großen Haushalt leisten konnte. Seine Familie, wie auch die seiner Ritter, waren stetig gewachsen, und schließlich hatte er einsehen müssen, dass neue Unterkünfte her mussten und Janets Drängen nachgegeben. Aber bilde dir ja nicht ein, dass die Ritter in die neuen Gemächer ziehen und wir in diesem grässlichen Kasten wohnen bleiben, hatte sie ihm gesagt. Und so rückte der Tag ihres Umzugs unaufhaltsam näher. Der langgezogene Neubau, dem ein paar Wirtschaftsgebäude hatten weichen müssen, besaß ein gemauertes Erdgeschoss und ein vorspringendes Obergeschoss aus Fachwerk. Die Wohngemächer der Warringham sollten großzügig, behaglich und modern zugleich werden. In Zukunft würden sie in trockenen Räumen mit verputzten Wänden und gefliesten Böden leben. Viel gesünder, vor allem für die Kinder. Aber noch war es nicht so weit. Und wie eh und je stiegen Julian und Lucas die Stufen des Bergfrieds hinauf und betraten das Wohngemach. »Julian!« Janet trat ihm entgegen. »Willkommen zu Hause!« Er nahm ihre Hände und küsste sie sittsam auf die Stirn. »Danke. Wie war die Fahrt? Stürmisch und einträglich. Was machen die Kinder?« »Sie schlafen längst. Edmund, John und Alice waren erkältet, und Edmund hatte so hohes Fieber, dass ich 2 Nächte in Sorge war, aber jetzt ist alles überstanden.« Julian begrüßte seine Schwester, seine Nichten, seinen Stuart und dessen Gemahlin und zum Schluss seinen Neffen. Roland saß auf einem der Sessel am Tisch und hatte das geschiente Bein auf einen zweiten gelegt. Doch jetzt griff er nach den Krücken und machte Anstalten, sich zu erheben. »My Lord?« Julian legte ihm die Hand auf die Schulter. »Bleib sitzen. Ich weiß auch so, dass du das Prinzip mittlerweile begriffen hast.« Sie tauschten ein Grinsen. Obwohl Roland inzwischen 22 war, war er immer noch Knappe und immer noch in Warringham. Er hatte kein Interesse am Ritterschlag des Thronräubers und er hatte auch keine Eile, seine Güter in Besitz zu nehmen. Roland lebte für das Gestüt und bemühte sich seit einem Jahr vergeblich um die Einwilligung seines Onkels, die Tochter des Sattlers zu heiraten. Julian und Lucas setzten sich und berichteten über Warwicks Rebellion, aber die Nachricht hatte Warringham schon erreicht. Später, in der Abgeschiedenheit hinter den Bettvorhängen, gestand Julian seiner Frau seine Sorge, dass Warwick seinem Ehrgeiz die Stabilität Englands opferte. Julian war nicht einverstanden mit einem York auf Englands Thron, aber selbst er musste gestehen, dass Edward England gut tat, weil er Recht und Ordnung wiederhergestellt hatte. Janet setzte sich auf und öffnete den Bettvorhang. Ein strahlender Vollmond schien durchs Fenster und hauchte den Raum in silbriges Licht. »Denkst du wirklich, Warwick und Clarence könnten Erfolg haben?«, fragte sie. »Edward hat ungefähr 1000 Mann um sich geschart. Aber allein die Zahl der lancastrianischen Rebellen unter Robin of Redesdale, die ihm entgegenziehen, ist größer. Jasper hat recht. Diese ganze Geschichte ist absurd und wird immer absurder. Wie kann es sein, dass ich mich plötzlich in der Lage finde, Edward of March und Black Will Herbert Erfolg zu wünschen?« Janet zog die Knie an und schlang die Arme darum. »Wenn du dich offen zu Edward bekennen würdest, könnte das so manchen Lord in England dazu bewegen, das Gleiche zu tun.« Julian streckte die Hand aus und strich über ihren dichten, geflochtenen Zopf. »Du weißt, dass ich das nicht tun kann.« Sie nickte, und als er den Träger ihres Hemdes über die Schulter streifte, sah sie ihn an und lächelte. »Du hast mir gefehlt.« »Gut.« Er hob das Hemd weiter abwärts, entblößte ihre Brüste und nahm eine der Spitzen zwischen die Lippen. Sie ließ sich auf ihn gleiten und er legte die Hände um ihre Hüften und dirigierte sie auf sich hinab. Sie liebten sich gierig, aber jetzt war es Vertrautheit, die sie hemmungslos machte, nicht mehr Zorn. Julian konnte sich an seiner Frau ergötzen, ohne sie jede Nacht aufs Neue erobern zu müssen. Mit 24 und nach 6 Schwangerschaften war es kein straffer Mädchenkörper mehr, der sich an seinen presste, aber das war ihm nur recht. Je weicher und rundlicher sie wurde, umso verrückter war er nach ihr. Und wenn er sich im Krieg oder auf Reisen eine Hure nahm, was, wie ihr Vater Thomas bei der Beichte regelmäßig gestehen musste, häufiger vorkam, endete er immer bei einer, die so gebaut war wie Janet, so dass er sie im Dunkeln beinahe für seine Frau hätte halten können. Vor seinem Aufbruch am nächsten Morgen nahm er sich eine halbe Stunde Zeit, um seine Kinder zu sehen. Sie saßen mit der Amme in ihrer Kammer beim Frühstück, eine äußerst lebhafte Angelegenheit. Der 5-jährige Robin und seine 1 Jahr jüngere Schwester Alice begrüßten ihn stürmisch und hingen wie Kletten an seinen Beinen. Edmund, der stille Mittlere, schenkte ihm ein schüchternes Lächeln. John und Juliana, die beiden Kleinsten, schrien aus voller Kehle und beachteten ihn überhaupt nicht. Trotz des Radaus bedauerte es Julian, als Lucas kam und über das Getöse hinweg brüllte: »Es wird Zeit, my Lord!« Janet verabschiedete ihren Gemahl im Burghof. Ein Stallknecht brachte ihm sein Pferd, einen Grauschimmel namens Ascanius. Daedalus hatte ausgedient und bekam auf dem Gestüt sein Gnadenbrot. Julian saß auf, ritt zum Tor und Lucas und Kristen folgten ihm mit ihren Knappen. »Du brauchst dringend einen neuen Jungen, Julian«, bemerkte Tristan kritisch. »Wie sieht das denn aus, wenn du ohne einen Knappen ins Feld ziehst? Das gehört sich nicht für einen Earl.« »Wir ziehen nicht ins Feld«, stellte Julian klar. Seit er Alexander Neville bei Taunton verloren hatte, fand er immer neue Ausreden, um keinen Knappen mitnehmen zu müssen, wenn er Warringham wieder einmal mit unbekanntem Ziel und Ausgang verließ.